Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute im Büchermarkt mit dem Kritikergespräch. Ich begrüße recht herzlich die Kritiker Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl aus Berlin hier im Studio. Wir sprechen über zwei Bücher. Ob es Romane sind oder nicht, ist auch schon eine Frage, mit der wir eigentlich fast schon einsteigen können. Ich nenne kurz Autoren und Titel. David Wagner, Der vergessliche Riese ist unser Thema und von Sibylle Lebitscharow Von oben. David Wagner, Der vergessliche Riese. Bevor wir sagen, worum es geht, greife ich meine eigene Vorgabe auf und frage, was ist das für ein Buch? Was für eine Gattung?
Es ist ein Bericht, würde ich sagen. Es steht, glaube ich, auch nicht Roman oder etwas Ähnliches. Es steht gar nichts auf dem Cover, außer eben der Titel. Und es ist der Bericht David Wagners, des David Wagners, nicht irgendeines Ichs David Wagner, also David Wagners, über die Demenzerkrankung seines Vaters, die über mehrere Jahre hinweg hier protokolliert wird in diesem Buch.
Das ist der Autor, der auch der Erzähler ist. Und da haben wir keine Umstände damit, die beiden auseinanderfieseln zu müssen, wie man das so gerne macht, Frau Deutsch.
War das eine Frage?
Ja.
Dann habe ich es hier nicht verstanden.
Okay, die Frage ist, wir müssen hier nicht unterscheiden zwischen Erzähler und Autor.
Achso, nein, das müssen wir nicht. Also wie Tobias Lehmkuhl schon gesagt hat, das ist wieder mal wie in dem preisgekrönten Roman Leben von David Wagner eine Geschichte, die sein eigenes Leben, sein eigenes privates Umfeld betrifft. Damals ging es um seine Autoimmunerkrankung und eine Lebertransplantation. Dieses Mal geht es eben um die schleichende Verschlechterung der Demenzerkrankung seines Vaters, die er protokolliert. Der Sohn in einem Zeitraum von 3 Jahren fährt dort immer wieder hin. Wir befinden uns sozusagen im Herzen der alten Bundesrepublik, in der Nähe von Bonn, an verschiedenen Schauplätzen von David Wagners Kindheit und Schauplätzen von David Wagners jetzigem Leben. Also es geht so von Meckenheim über eine Villa am Rhein, eine Altersresidenz, wo der Vater dann letzten Endes von seinen 3 Kindern, die er aus erster Ehe hat, zwangsversetzt wird. Was aber relativ reibungslos funktioniert und vielleicht noch, weil Sie gefragt haben, was ist das für ein Buch? Das Spannende an diesem Buch ist jetzt, und damit hebt es sich ein bisschen ab von der restlichen, bis jetzt erschienenen Demenzliteratur, nenne ich das jetzt mal, die von Arno Geiger oder von auch Jonathan Franzen vor vielen Jahren ja schon bekannt wurde, ist, dass es nicht so eine große Fallhöhe gibt. Das ist eigentlich die Geschichte eines freundlichen Anheimfallens an die Krankheit, weil der Vater sein eigenes Vergesslichwerden eigentlich nicht so als großes Drama erlebt, sondern auf eine sehr selbstironische, spielerische Art damit umgeht und der Sohn eben auch. Also es ist eigentlich eine sehr leichte Lektüre, die einen jetzt nicht gleich in diesen Abgrund von Alzheimer- und Demenzliteratur zieht.
Ja, mehr noch als das. Ich würde fast sagen, es ist geradezu ein Wohlfühlbuch über Demenz. Also es gibt gar keine Abgründe hier. Der alte Herr, der vielleicht auch noch gar nicht ganz so alt ist, ist durch und durch freundlich. Er zeigt niemals irgendwelche Spuren von Aggression oder dergleichen. Er lässt alles willfährig geschehen und von daher kann man dieses Buch zuklappen und sich eigentlich gut fühlen und sagen, ach, Demenz, das kann aber auch ganz berührend sein.
Jetzt muss ich an dieser Stelle schon zum Schluss quasi vorauseilen. Ich finde ja schon, dass der Vater, wenn auch völlig unbewusst, den Sohn schwer existenziell trifft, um nicht zu sagen fast vernichtet. Und dieser Prozess besteht meines Erachtens im Wesentlichen darin, dass er ihn nicht als Sohn erkennt, also auch nicht anerkennt. Er heißt immer nur Freund, der Freund. Und erinnern Sie sich an den letzten Satz im Roman, da sagt der Vater zu seinem Sohn, sag mal, was ich dich immer schon fragen wollte, wer sind eigentlich deine Eltern? Und wenn man den Faden einmal hat, dann merkt man, dass das eine gewisse Obsession ist des Erzählers David Wagner, dass diese Figur David Wagner im Roman, ich unterscheide jetzt doch, quasi als Individuum, das im Verhältnis zu seinem Vater zu sehen ist, bei seinem Vater überhaupt nicht vorkommt. Und das halte ich schon für eine traumatisierende Wahrnehmung des betroffenen Sohnes.
Also ich habe das so nicht gelesen, aber ich kann Ihrer Interpretation durchaus jetzt was abgewinnen, wo Sie es so sagen. Aber dass es mir nicht sofort so vor Augen stand, sagt eigentlich auch schon einiges über den Roman aus. Aber es gibt natürlich eine Familienhintergrundgeschichte, die auch miterzählt wird. Dieser Vater war wohl 2-mal verheiratet und hat mit seiner 2. Ehefrau sich so ein bisschen aus dem Leben seiner Kinder irgendwie evaporisiert. Und David Wagner hat auch selbst über viele, viele Jahre kaum Kontakt zu diesem Vater gehabt. Und der Kontakt kommt eigentlich erst mit den Problemen, die die Demenzerkrankung mit sich bringt, wieder zustande. Die zweite Ehefrau ist inzwischen auch verstorben. Und wir erfahren so zwischen den Zeilen schon auch etwas über ja, die Kränkungen und Verletzungen in dieser Familie, die zerrissen wurde, fehlende Aufmerksamkeit, fehlende Anerkennung, meinetwegen für diesen Sohn aus erster Ehe. Aber das Verhältnis, was die beiden im Laufe des Romans, der übrigens zu einem Großteil aus Dialogen besteht und nicht aus Beschreibungen, ist mir jetzt nicht irgendwie unfreundlich oder so vorgekommen.
Nicht intentional natürlich, was ich meine. Ne? Und die andere Geschichte, aber Sie wollten dazu auch
was sagen? Also ich finde Ihre Interpretation tatsächlich sehr erstaunlich. Ich bin da auch nicht drauf gekommen. Ich würde das jetzt auch nicht flugs so unterstützen, weil Sie ja gerade von einer ganz extremen Fallhöhe eigentlich ausgehen. Also die Nicht-Anerkennung des Sohnes durch den Vater. Dafür fehlt es mir in diesem Buch doch überhaupt an Emotionen. Also das ist das, was für mich eigentlich gar nicht vorkommt in dem Buch. Emotionen. Es ist ein Protokoll, es ist ein Bericht, es ist gerade so eine Inventarisierung der Demenz.
Ja, weil er muss natürlich die Intentionalität wegfallen lassen. Die Frage ist, kann man jemanden nicht anerkennen, wenn man nicht Herr seiner eigenen Intention ist? Das ist mal die Grundfrage. Aber das wird quasi sprachlich durchgespielt. Nicht sozusagen in der Aussage Absicht des Vaters, aber in dem, was er faktisch von sich gibt, erlebt der Sohn das als eine Schmach. Er weiß auch von Anfang an, dagegen ist gar kein Kraut gewachsen. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da nochmal zu intervenieren.
Also Tobias Lehmkuhl hat gerade einen ganz interessanten Begriff fallen gelassen, nämlich die Inventarisierung. Und das ist ja ein Stilmittel, was sich durch das ganze Werk von David Wagner zieht, dass er immer mit diesem Gestus der teilnahmslosen Beobachtung, ja, habe ich das jetzt mal genannt, also um diesen Begriff aus der Ethnologie teilnehmende Beobachtung abzuwandeln. Und das ist ja so ein bisschen eine Masche. Er hat mal ein Buch geschrieben über Supermarktregale und hat beschrieben, was ist
vier Äpfel.
Vier Äpfel. Da macht er im Grunde genau das Gleiche, was er jetzt mit dem Krankheitsprozess und der schleichenden Verschlechterung der Krankheit seines Vaters macht. Er inventarisiert, er emotionalisiert das Ganze überhaupt nicht. Ich finde nur, also ein Großteil der Kritik findet das wahnsinnig kunstvoll und sensibel und zurückhaltend gemacht, weil sozusagen, indem man gar keine Wertung und gar keine Emotion in eine Beschreibung gibt, lässt man die Dinge irgendwie für sich sprechen. Und dann kommt vielleicht am Ende so eine Interpretation oder Empfindung dabei heraus, wie Sie die gerade hatten, Herr Winkels, dass Sie sagen, dieser Vater erkennt diesen Sohn nicht an. Man kann aber auch sagen, und dazu neige ich mehr, und zwar betrifft das alles, was ich von David Wagner gelesen habe, ich finde, indem man irgendwie immer so die Oberfläche so feiert und sich irgendwie gar nicht in die Untiefen der Emotion und der Erwartung und der Enttäuschung hineingibt, das hat auch was Feiges. Indem man einfach nicht zeigt, wo man steht, was die eigene Haltung ist. Er versteckt sich auch einfach hinter dieser Beschreibungspotenz, die er hat. Und das ist für mich etwas, was mich an Literatur eigentlich nicht interessiert und was der Nouveau Roman ja versucht hat.
Das ist eine Mischung aus einem literaturkritischen und einem ad persona Argument. Sie wollten dazu aber gleich was sagen, Herr Lehmkuhl.
Ja, ich finde auch, dass, also zwar wird diese Familiengeschichte durchaus deutlich, ja, also mit den zwei Ehefrauen, es kommt auch noch die Nazi-Geschichte der Familie mit rein und gleichzeitig ist es aber ein durch und durch ahistorisches Buch, ja, weil den historischen Ereignissen in diesem Familienleben im Grunde gar keine, also keine Emotion, das heißt auch keine Bedeutung zugeschrieben wird. Und ich dachte am Ende, das ist nicht nur ein Buch über Demenz, es ist im Grunde ein dementes Buch, weil es die eigene Geschichte vergisst und ignoriert.
Okay, dann würde ich gerne Ihnen beiden wesentlich widersprechen, 10%, aber recht geben und das wie beim Judo sozusagen, diese Energie aufnehmen sozusagen dieses Widerspruchs. Tatsächlich glaube ich auch, dass das Buch eine demente Struktur hat, aber das macht es gerade deshalb gut, weil es ein Buch über Demenz ist, das die Demenz widerspiegelt. Zum Beispiel ein ganz einfaches Mittel, das können Sie mir jetzt nicht abschlagen, es wiederholt sich ununterbrochen. Es wiederholt vor allen Dingen die Formeln des Vaters, der sich dauernd wiederholt. Und am Anfang ist man als Leser ja ein bisschen genervt. Ja, also wenn zum 20. Mal dieselbe Formel vom Vater über die Verrücktheit seiner Familie kommt.
Oder der Vater immer wieder dieselben Fragen stellt. Ja. Also das stimmt. Er nimmt in der Form sozusagen die Struktur der Krankheit auf.
Genau.
Und da ist ihm tatsächlich was Neues gelungen. Für mich ist es aber trotzdem so, was habe ich für eine Erwartung an Literatur? Also er bildet jetzt sozusagen dieses poröse Weltbild seines Vaters ab, was sich nicht als besonders dramatisch darstellt, diese Erinnerungslücken. Aber eine Erwartung, die ich an Literatur habe, ist eigentlich dann doch die, dass sie in irgendeiner Weise engagiert ist, dass sie betroffen ist, dass sie eine echte Frage formuliert. Und das tut David Wagner nicht. Insofern, ich finde das total kunstvoll, wie er die Struktur der Demenz in der Literatur sprachlich abbildet. Aber es ist trotzdem nichts, was mich literarisch interessiert. Die Frage, die David Wagner an seinen Vater hat, an seine Familie hat, auch an dieses Schicksal mit dieser Demenz jetzt umzugehen, die erklärt sich mir aus dem, was er da produziert hat, nicht. Ja,
und kunstvoll, Frau Teutsch, Sie meinen es, glaube ich, in dem Sinne von kunsthandwerklich gut gemacht, nicht einfach kunstvoll. Ich finde auch, das ist Teil dieses Wohlfühleffekts des Buches, dass diese Dialoge mit den vielen Wiederholungen so etwas leicht humoristisches, Augenzwinkerndes haben. Man kann das wirklich sehr gut
weglegen. Es hat aber auch einen Nervfaktor. Einen hohen. Und das hat aber auch der Umgang mit Leichtdemenz. Es ist ja ein leichter Demenzfall, kein schwerer Fall. Ne? So hat das ja auch. Also insofern ist auch das in einer engen Tuchfühlung mit einem realen Demenzvorgang. Sie unterschlagen aber auch noch eine andere Geschichte, die auch ein bisschen schalltot gehalten wird wie alles, aber der verfolgt natürlich schon die Lebensgeschichte und die Familiengeschichte zurück bis in die Nazi-Zeit. Also man kann das nicht viel erfahren, weil der Vater nicht viel weiß. Man reist immer zusammen zu Begräbnissen von Familienmitgliedern und dabei kommt jedes Mal so ein Stück raus, was der Vater gar nicht erzählen kann, bis, glaube ich, ein Onkel sich als fast Dudesfreund von Hitler, jedenfalls der mit ihm übers Nürnberger Reichsparteitagsgelände marschiert ist, herausstellt. Also er arbeitet schon auch Familienabgrüße, eine sehr wohlhabende Familie, ursprünglich wohl eine reiche Familie aus Österreich stammt, arbeitet er auch raus und zwar so hinterrücks, bis man irgendwie so ganz spät als Leser überhaupt merkt, hui, da ist ja noch eine ganze große epische Geschichte mitverarbeitet.
Also der Vater kann das Epos seiner eigenen Familie nicht mehr erzählen, weil ihm sozusagen wichtige Brücken der Erinnerung fehlen, aber er hat immer so Erinnerungsflashes und indem das Ganze eben auf Dialogen aufbaut, entsteht am Ende dann eben doch sowas wie eine Erzählung. Also da sind wir dann sozusagen doch wieder in der kognitiven Realität eines David Wagner und hoffentlich auch von uns dreien. Aber wie gesagt, ich muss trotzdem den Schlussstrich irgendwie nochmal ziehen. Es ist immer die Frage, interessiert mich diese Art von doch irgendwie künstlicher Heraufbeschwörung einer bestimmten Wahrnehmung oder interessiert mich eine bestimmte Frage, die ein Schriftsteller hat? Und insofern ist das für mich eine Literatur, mit der ich persönlich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann.
Also es ist wahrscheinlich zu wohlfall, sich darauf zurückzuziehen, zu sagen, dass wenn man Erfahrungen mit Demenz hat, und das haben sehr, sehr viele in dieser Gesellschaft, weil Demenz einfach ein sich ausbreitendes Altersphänomen ist, dann hat dieses Buch, glaube ich, einen anderen Impact sozusagen auf den Leser, als wenn das nicht der Fall wäre. Das muss nicht unbedingt die literarische Qualität zentral meinen, aber eine gewisse Relevanz des Buches auf jeden Fall. Man könnte jetzt auch noch längere Vergleiche mit Arno Geiger anstellen. Das ist ja auch ein Wohlfühlbuch, obwohl der Fall viel krasser ist, weil er immer die schönen, absurden Formulierungen seines Vaters sozusagen ausstellt, wie aus dem Gedichtbuch sozusagen hervorgezogen. Also er versucht dem auch was abzugewinnen. Beide Bücher leben von der Liebe sozusagen zu ihren Vätern.
Und die Bücher haben ja auch schon im Titel eine gewisse Verwandtschaft. Also es geht ja immer darum, dass sozusagen der Vater ist dieser Riese, dieser Titan, der jetzt durch die Demenzerkrankung sich selbst aus dieser Rolle herauswirft und der Sohn muss jetzt irgendwie übernehmen.
Ja, der König, der Riese.
Der alte König in seinem Exil, so hieß das Buch von Arno Geiger und jetzt ist es der vergessliche Riese bei David Wagner und man kann sich auch fragen, ob David Wagner da vielleicht auch ein bisschen drauf spekuliert hat, dass dem einen oder anderen Kritiker da eine Assoziation mit eingegeben ist.
Gut, ich freue mich aber, dass wir doch noch einiges geschürft haben bei der Betrachtung unserer Lektüren von David Wagners Der
vergessliche Riese.
Vergessliche Riese. Wir kommen zum anderen Buch, das wir jetzt zeitlich ein wenig kürzer behandeln müssen, leider. Sibylle Levitscharow, Von oben, da steht Roman drauf. Es ist ein Roman. Ist es ein Roman, Frau Teutsch?
Es steht zumindest Roman drauf und ich glaube, Sibylle Levitscharow wollte auch einen Roman schreiben. Er hat strukturell Ähnlichkeit mit dem Roman, den sie vorher geschrieben hat, über einen, der von einem Dante-Kongress handelte.
Das Pfingstwunder?
Das Pfingstwunder hieß der und der war so ähnlich angelegt, nämlich es gab eine sehr starre Konstruktion. Es ist ein Dante-Kongress und während dieses Kongresses fahren diese ganzen Vortragenden gen Himmel. Also es gibt dann so eine Art Pfingstwunder, das da stattfindet. Und jetzt ist es eben auch wieder so, wir haben es mit einem toten, jüngst verstorbenen FU-Professor für Philosophie zu tun. Also letzten Endes ein Zeitgenosse von Sibylle Levitscharow, ein Repräsentant des intellektuellen Westberlin der 70er und 80er Jahre. Der ist jetzt gerade frisch verstorben und schwebt irgendwie in so einem undefinierbaren Zustand. Sie nennt das Seelenmotte über der Stadt. Also er hat irgendwie keine Körperlichkeit mehr, aber er denkt und fühlt immer noch wie ein normaler Mensch. Und schwebt eben so durch die Wohnzimmer wildfremder Leute, aber auch ehemaliger Bekannter. Er macht auch mal eine Stippvisite bei der Bundeskanzlerin, die am Tisch sitzt und Akten studiert. So, also man hat wieder eine sehr starre Versuchsanordnung. Dieser Tote schwebt sozusagen aufgrund dieser Fähigkeit zu schweben, die er jetzt hat, oder aus die Vogelperspektive einzunehmen, in die Leben der Hinterbliebenen und berichtet, was er dort sieht. Aber er kann keinen Kontakt zu denen aufnehmen. Also es ist sozusagen wieder eine ziemlich starre Versuchsanordnung, unter der sich dann sowas wie ein Roman entwickeln soll. Ob das gelingt oder nicht, das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs jetzt hier noch erörtern.
Der nächste Schritt zur Beantwortung dieser Frage, Herr Lehmkuhl.
Ja, die Frage beantwortet sich sehr schnell, glaube ich. Es ist kein Roman, es ist kein gelungener Roman. Ich finde, es ist nicht mal ein gelungenes Buch. Es hat essayistische Anflüge. Man hört überall die Stimme der Autorin von Sibylle Levi-Charoff durch. Man erfährt also die Idiosynkrasien, die sie hat, die Meinungen, die sie zu bestimmten Themen hat, die Interessen, die sie hat. All das unterschiebt sie nun diesem Erzähler unter, der da durch den Weltenraum und über Berlin wabert und der so Stippvisiten auch durch ihre eigene Geschichte unternimmt. Das hat aber alles auch etwas sehr Unpräzises, möchte ich jetzt sagen, weil sie mehrmals auch dieses Wort präzise benutzt. Sie sagt dann immer, Kafka-Stil war ganz präziser. Sie schreibt dann über Kafka, sie schreibt über Gedichte von Christian Lehnert oder Ähnlichem und geht halt so ihren Interessen nach, hat man das Gefühl. Aber das Buch hat keine Richtung, es hat auch keine grundsätsliche Frage. Und von daher...
Es folgt ein bisschen dem Prinzip einer höheren Geschwätzigkeit. Ja? Also es ist natürlich alles voller Bildung und das ist auch die Bildung, über die Sibylle Levi-Charoff als Autorin verfügt und die sie hier anbringt. Aber sie fügt sozusagen ihren Bildungspfründen eigentlich keine neuen Wendungen oder so hinzu.
Höhere Geschwätzigkeit hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an als Wendung.
Ja, also es dieser schon... Geist ist ja selbst ein Schwätzer. Ja? Also der thematisiert das ja auch, dass er zu Lebzeiten eigentlich auch nicht so eine ganz helle Leuchte im Kronleuchter der FU-Philosophie war, sondern ein bisschen so ein Schwadroneur. Und so ist er jetzt eben, schwebt dann irgendwie so durch die Wohnzimmer der Leute und gabelt hier und dort irgendein Thema auf. Hier wird die Tagesschau geguckt, dann muss er da was zu kommentieren. Dann geht es über die bigotten Amerikaner, dann ein Kommentar über den IS, über Märtyrer. Dann ist er,
über macht den Barlach-Kitsch.
Ja, über den Barlach-Kitsch oder er fliegt irgendwie in ein Sadomaso-Studio, dann muss das irgendwie auch noch kommentiert werden. Aber er kommt irgendwie so von Hölzchen auf Stöckchen und Sibylle Levi-Charoff macht sich eben nicht die Mühe, mal bei einem interessanten Gedanken zu bleiben. Und es ist ja eigentlich ein Buch über das Jenseits. Und die Erörterung, die Sibylle Levi-Charoff eigentlich auf den ersten Seiten verspricht, nämlich der Frage, was erwartet uns nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was ist dieser Zustand? Deswegen interessiert sie sich ja auch für Dante, Fegefeuer, Hölle, Himmel. Das sind alles so Fragen, die werden auf so eine läppische Art mit allen möglichen Bildungszusammenhängen irgendwie so heraufzitiert, aber die werden gar nicht ernsthaft intellektuell diskutiert. Und das macht für mich dieses Buch zu so einem Ärgernis, weil sie eigentlich immer nur damit kokettiert.
Also es ist so ganz seltsam, weil sie unsere Kritik auch in dem Buch ständig vorwegnimmt. Das macht es wirklich zu einem seltsamen Buch. Der Erzähler sagt ja immer wieder auch von sich, ich bin so eine Lusche, ich bin so ein Schwätzer, ich bin irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und genauso ist ja das ganze Buch. Und da fragt man sich, warum, Frau Levi-Charoff, haben Sie denn dieses Buch geschrieben? Ihnen ist doch völlig klar, dass das nur Geschwätz ist, dass dieses Buch wirklich nur Geschwätz ist, was zudem auch noch, das möchte ich noch eben hinzufügen, sprachlich sehr immer wieder ins Phrasenhafte abgleitet, was auch mit, also wo sich wiederholt, einschleichen, ja, dann stürzt irgendwo der Peso ins Bodenlose, drei Seiten später stürzt die Lira ins Bodenlose. Es werden so Phrasen aus der Tagesschau geradezu aufgenommen, in der aktuellen politischen Lage unter Trump, als wäre sie jetzt gerade hier in der Berichterstattung involviert. Also es ist ein wirklich verquatschtes, uferloses Buch.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihnen beiden das Buch nicht besonders gefallen hat?
Hat man das rausgehört?
Ja, ich danke für diese Offenherzigkeit. So klar und so deutlich ist die Richtung einer Argumentation hier im Kritikergespräch ja selten. Vielen herzlichen Dank, Frau Teutsch. Vielen herzlichen Dank, Herr Lehmkuhl. Wir sprachen zuletzt über Sibylle Levi-Charoffs neuen Roman Von oben. Er ist im Surkamp Verlag erschienen, wie alle ihre Romane. 240 Seiten umfassend und 24 Euro teuer. Und vor dem haben wir gesprochen über David Wagners Buch Der vergessliche Riese, erschienen im Rowohlt Verlag in Hamburg. 258 Seiten, kosten 22 Euro. Und das war das Kritikergespräch, das war der Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus den Wissenschaften. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.